Max Egger ist Nachwuchsgalerist. In den nächsten Jahren soll er die Galerie Kornfeld in Berlin übernehmen, die 2012 von Alfred Kornfeld gegründet wurde. Eigentlich hat Max digitales Produktmanagement an der Code University studiert, aber dann bei Sotheby's Art Business gelernt. Was den Galeristen von morgen ausmacht, wie und warum der Kunstmarkt einer der spannendsten ist und welche gesellschaftliche Ambitionen er als Galerist verfolgt, besprechen wir in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Und mein Name ist Friedrich von Borries.
Lieber Max, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, wir beginnen ja immer mit einer biografischen Frage, nämlich, wie bist du zur Kunst gekommen?
Also ich glaube, wir sagen über zwei Wege im Endeffekt. Einer war meine Mutter, weil die hat schon mit, ich glaube, als sie 25 oder 24 war, hat sie angefangen, Kunst zu sammeln oder halt ihr erstes Werk gekauft, und dementsprechend sind wir mit Kunst eigentlich immer aufgewachsen. Und der zweite war dann eigentlich so kurz vor Corona, als ich habe immer schon viel mit Aktien und Krypto getradet, weil es hat mich damals in der Code extrem fasziniert, wie man damit Geld verdienen kann. Also Aktien ist eine, aber Krypto, weil das ja 24/7 läuft, dachte ich, ey, das ist viel geiler, weil da kann ich Tag und Nacht traden, weil als Vollzeitstudent ist eigentlich nur Teilzeit beschäftigt. Und irgendwann kamen mal NFTs dazu. Und da war für mich so, okay, was ist das mit diesen Profilbildern? Ist das Kunst oder was ist das? Und da bin ich dann tiefer rein und habe zwar dann gelernt, dass es gar nicht die Kunst ist, um die es geht, sondern um Blockchain. Aber so habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich richtig Kunst mal so erfahren, weil ich kenne es von zu Hause, ich kenne es von NFTs, aber wie ist das, sage ich mal, in der Praxis, in der echten Welt? Und so habe ich mich dann mehr und mehr für interessiert. Und da war ich so 5, 26, auch wie meine Mutter damals.
Gab es auch damals schon was, was dich sozusagen genauso oder anders begeistert hat, als jetzt dieser quasi modernere, digitale Kunstbezug, den du aufgebaut hast im, quasi während dem Studium, in deiner Kindheit? Oder also gibt es da eine vergleichbare Faszination oder war das einfach immer so ein Grundrauschen und
Gute Frage. Also ich glaube, ja, es war immer so ein Grundrauschen. Also während der Schule hat mich das auch immer fasziniert. Da habe ich auch Abi drin gemacht, weil für mich einfach diese Kreativität, das war immer wichtig, weil da kann man sich irgendwie, das ist so eine Ausdrucksform, weil im Schreiben war ich nicht gut, im Reden auch nicht so. Und dann war halt irgendwie die Kunst, da konnte ich irgendwie meine Ideen oder meine Gedanken ausdrücken. Und da war das immer so ein Medium, wo ich gesagt habe, das fasziniert mich, weil ich sag mal, andere sagen, wenn du ein Buch liest, kannst du Menschen beim Denken quasi erleben. Aber ich finde, wenn du Kunst siehst, dann kannst du Menschen beim Denken sehen. Und das war für mich, da ich so ein haptischer Typ bin, immer viel ansprechender.
Wie wird man dann vor diesem Hintergrund Galerist und warum? Denn Wege, um mit Kunst was zu machen, gibt es ja auch viele andere.
Stimmt, ja. Wie wird man Galerist, ist immer so die 1-Million-Euro-Frage. Ich glaube, wenn man, so wie Johann König, da war das relativ stringent. Das kommt dann, weil die Eltern schon extrem im Kunstmarkt verankert waren und er auch früh wusste, nee, ich werde Galerist. Aber ich glaube, die meisten Menschen werden nicht so geboren. Ich auch nicht. Ich wusste auch nie, dass ich Galerist werden will. Aber je tiefer man so in diesen Kunstmarkt eintaucht, umso klarer wurde mir das eigentlich, dass ich das machen will. Also gerade so die letzten Jahre in der Code, ich habe ja 1000 andere Sachen gemacht, außer Kunst, sage ich mal. Aber gerade sonst zum Schluss raus, je mehr und mehr ich da rein bin, desto mehr und mehr wollte ich es eigentlich. Und dann hatte ich mit Freddy Kornfeld, oder Alfred Kornfeld heißt er eigentlich, aber wir nennen ihn Freddy, habe ich einen großen Förderer gefunden, der gesagt hat, Mensch Max, du hast da gute Ideen. Er hat das von der Code damals miterlebt, was ich da so umsetzen wollte, auch in Startups oder teilweise umgesetzt habe, und sagt, du hast da was, das finde ich gut und da möchte ich dich weiter unterstützen und das irgendwie fördern. Und dann bin ich mal zu mir in die Galerie gekommen, eigentlich für digitale Sachen, und habe mir das angeguckt, und am ersten Tag, wie ich in die Galerie rein bin, aber halt in das Backoffice davon, da wusste ich, das ist es. Also einfach vom Vibe her, du gehst in so eine Ausstellung rein, sag ich mal, steppst da eigentlich durch, bist dann am Backoffice, wo die Leute arbeiten, und da ist so eine andere Atmosphäre einfach, wo ich wusste, das ist es, das will ich unbedingt machen. Und ich glaube, ein paar Tage später habe ich ihm gesagt, weißt du, Freddy, vielen Dank, dass ich hier sein kann und das hier machen darf, aber eigentlich will ich das so machen, wie du das machst, das finde ich eigentlich viel cooler. spricht nicht mehr an.
Und also, was waren das für Gedanken, die du irgendeinem quasi im Vorfeld, du hast digitales Produktmanagement studiert, also eigentlich, wie man Softwareprodukte managt, ne, oder konzipiert. Was waren das für konkrete Gedankenpunkte, die du da quasi reingebracht hast, die auch dann in dem Fall Freddy, sage ich jetzt auch, so begeistert haben?
Ich weiß, das ist jetzt, das war vor Corona noch, also dieses ganze Teams und Zoom-Meetings, und das kam ja, also es gab es ja vorher schon, aber durch Corona gab es ja den Boom davon. Und bei mir war das so, als wir damals, ich weiß gar nicht mehr welche, weil du musst deine Code immer so modulgebunden arbeiten. Und da war halt immer so die eine Sache mit diesen Jobbewerbungen, weil es ging schon so los mit Remote, weil damals bei Startups gab es nicht so die Grenze, dass du nur innerhalb von 2 oder 3 Zeitzonen arbeiten darfst, sondern das war unbegrenzt. Und dann hast du Leute auf der ganzen Welt ansprechen können und auch für dich arbeiten lassen können. Und da war halt immer so die Sache, wie kann man da wirklich so einen guten Eindruck kriegen? Und da habe ich gesagt, weißt du, bei so Jobinterviews, das ist eigentlich immer das Gleiche und so steif. Und klar, bei der Code, du hast so Challenges gehabt, wo du so die ganze Nacht dann da warst und irgendwie über Nacht so eine ganze App programmiert hast. Das war halt was anderes. Aber ich dachte, wie kann man sowas auch irgendwie digital abbilden, damit du so einen Eindruck von Leuten kriegst, die auch erlebst. Aber wie sprichst du auch Leute an, dass sie Bock haben, zu dir zu kommen? Weil du hast ja eigentlich nur die Jobbeschreibung und sonst hast du ja nichts. Und da hatte ich halt die Idee, was ist, wenn das Team einfach oder wer auch immer die Ausschreibung macht, einfach Videos von sich hochladen, wo sie sich vorstellen, das Team vorstellen, was Interaktives machen. So wie du dich im Job quasi bewirbst, bewirbt sich der Arbeitgeber bei dir auch. Und das waren so Ideen, das hat ihn halt irgendwie fasziniert oder auch, was das Digitale betrifft, wo ich ihm gesagt habe, damals, was man alles für Daten tracken kann und dass eigentlich personenbezogene Daten, also da ist man immer so sensibel, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, wo du lebst oder wie du heißt, das ist eigentlich völlig wurscht. Wichtig sind diese Metadaten und wenn du die hast, dann kannst du wirklich auch, ich sag mal, Konsumverhalten vorherbestimmen, das wäre dann das Endziel, aber du siehst dann wirklich auch Trends sozusagen und das ist eigentlich viel wichtiger, das willst du eigentlich kriegen und nicht dieses, der wohnt in Berlin in der ABC-Straße im 5. Stock und hat 2 Katzen, weil da weiß er nicht, okay, was will der für Kunst haben, aber wenn ich weiß, was guckt er sich an, wie lange guckt er sich das an, was sind so Schlagwörter, zum Beispiel Impressionismus, Landschaften, wo er hängen bleibt, was er klickt, dann weiß ich, das ist etwas, da hat er eine Faszination für und wenn ich das weiß, kann ich ihn viel gezielter ansprechen und als ihm das so alles so mitgegeben hat, hat er gesagt, wow Max, das ist irgendwie total cool, komm mal in die Galerie vorbei, vielleicht können wir da was machen.
Ich glaube, wir kommen gleich noch auf diese Galerie der Zukunft zu sprechen, was dir da vorschwebt. Mich würde jetzt nochmal vorher dieses Phänomen der generationellen Übergabe interessieren. Das hat man ja in vielen mittelständischen Unternehmen, in vielen Familienunternehmen. Da gibt es dann meistens den Patriarchen, manchmal auch die Patriarchin. Und manchmal wollen die Kinder das dann aber nicht übernehmen. Da muss jemand anders gefunden werden. Da gibt's eine Legacy, da gibt's eine Vorstellung, was richtig ist. Gleichzeitig eine Faszination dafür, dass auch alles ganz anders sein könnte. Und wie funktioniert das jetzt sozusagen bei euch? Wo man jetzt nur sagen könnte, klar, wenn das jetzt irgendwie ein Stahlhandel ist oder ein Schraubenhersteller oder so, dann hat das vielleicht nicht so viel mit dem Produkt zu tun, aber im Welt sozusagen Kunstmarkt, wo es auch um dieses Vertrauen geht, dass der oder die Künstlerin eine Zukunftsfähigkeit hat, wo man eine Bindung aufbauen muss, sowohl zu den KünstlerInnen als auch zu den Kundinnen. Da ist es ja total persönlichkeitsabhängig. Da würde mich interessieren, wie läuft das ab, dass du das übernimmst, da reinwächst und gleichzeitig doch was Neues draus machst?
Ja, das sind spannende Fragen. Zum Ersten mit dem, wo du sagst, eben Familienbetrieb und so weiter. Ich komme ja eigentlich, also wir machen eigentlich Pflege, meine Mutter oder meine Familie. Und da habe ich ja gesagt, da habe ich keine Lust drauf, weil ich will eben Kunst machen. Und da hätten wir einen relativ stringenten Weg gehabt, wie man in der Pflege Übergabe oder Weitergabe macht. Im Kunstmarkt gibt es das ja nicht.
Pflege meinst du Gesundheitspflege?
Genau, ja, also Altenpflege in dem Fall. Oder betreutes Wohnen zum Beispiel. Aber da ist es relativ stringent. In der Kunst gibt es das gar nicht so, wo du so ein Schema F hast, nach der du gehen kannst. Also von dem her, ich kann dir nicht sagen, wie der perfekte Plan ist. Aber was wir uns mal so vorgestellt haben, ist, als wir vor, ich glaube, so 2,5 Jahren diesen Plan mal nur als Idee im Kopf hatten, haben wir gesagt, gut, aber selbst wenn wir das machen wollen, wie sieht denn das konkret in Umsetzung aus? Und da haben wir uns mal so einen Plan gesetzt von eigentlich so 5 bis 6 Jahren, wo die ganze Übergabe stattfinden soll, weil wir gesagt haben, wie du schon meintest, da hängen so viele Beziehungen dran, weil Freddy sagt auch immer, Gallery Business is People's Business und das ist so essentiell und die Übergabe zu machen, das ist etwas, diese Beziehung aufzubauen, du musst ja auch vorgestellt werden und einmal vorzustellen und zu sagen, guck mal, das ist der Max, der macht das jetzt weiter, wenn ihr Fragen habt, bitte an ihn, so funktioniert das nicht, dafür sind die Beziehungen noch viel zu innig und auch das Verhältnis, also mit den Künstlern sowie mit den Sammlern. Aber es ist auch Zulieferer, zum Beispiel am Messen, wo wir schon seit 8 Jahren hingehen. Ja, hast du so einen persönlichen Bezug und dann musst du einfach zum ersten Mal das Geschäft kennenlernen. Deswegen war ich bei Sotheby's und habe da nochmal Art Business gemacht. Als ich zurückgekommen bin, habe ich eigentlich nur den ganzen Betrieb kennengelernt. Und jetzt, sage ich mal so, peu à peu kriegst du dann auch Personalverantwortung, wo du dann auch, wenn neue Mitarbeiter kommen oder gehen, dass du da eben auch in der leitenden Funktion bist, wenn Künstler ausgesucht werden fürs Programm, wenn Messen ausgewählt werden oder wen zeigst du dann da und so weiter. Also da sitzt du dann mit am Tisch und das alles andere ist dann wirklich nur noch die Leute kennenlernen und eben immer wieder da dabei zu sein. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo einige bei uns in der Galerie von unseren Kontakten schon mein Gesicht kennen, aber auch mich persönlich schon kennen von mehreren Treffen, aber trotzdem gerade so was Übersee ist, also wir sind in Korea sehr, sehr aktiv, aber auch in Amerika, das ist, da bist du einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr und das kannst du nicht jeden Tag aufbauen, das heißt, das musst du über mindestens 2, 3 Jahre machen, indem du halt regelmäßig da bist und dir die Zeit nimmst. Und ich glaube, selbst nach 5, 6 Jahren wird es immer noch Leute geben, die ich dann vielleicht jetzt zum ersten Mal direkt kennenlernen, persönlich und nicht über E-Mail. Aber so haben wir uns das mal vorgestellt. Da arbeiten wir jetzt jeden Tag dran, mehr oder weniger. Ob es klappt oder nicht, wir wissen es nicht. Aber wir wollen uns dem stellen.
Du hast jetzt ja die Kundenseite beschrieben und die KünstlerInnenseite. Da geht es ja auch um ein Vertrauen, um eine Bindung. Man baut jemanden auf und dann will man nicht, dass eine potentere Galerie den oder die Künstlerin wegschnappt, also ist diese persönliche Bindung auch irgendwie was Wichtiges. Gleichzeitig will man neue KünstlerInnen ja auch gewinnen und ansprechen. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit euch? Hast du da sozusagen freie Hand, weil du bist sozusagen the next generation mit dem Blick für die Zukunft? Oder fühlst du dich gar nicht so, sondern bist halt der fürs Business und die neuen Vertriebsmodelle und das Künstlerhändchen muss noch wachsen?
Also was interessant ist, ist, wenn Freddy und ich über Messen gehen und dann verschiedene Künstler auch betrachten, wie man so den Unterschied der Generationen sieht. Also es gibt viele Dinge, wo wir beide sagen, da klicken wir beide. Und dann gibt es Sachen, wo er sagt, boah, das ist so das. Und dann sage ich, naja, bei mir ist eher so das. Und irgendwann später guckt man sich dann auf, ich sag mal, ein paar Messe später guckt man sich nochmal an und dann sage ich, guck mal, hier, jetzt zeigt die Künstlerin bei dem und dem oder hier in der Galerie und sagt er auch, wow, die hat ganz schön was hingelegt. Dann sage ich, ja. Und dann sagt er mir aber dann wiederum, wo er das schon vor 10, 15 Jahren gesehen hat oder sogar noch länger, dann bin ich auch so, krass. Also, aber das sind dann andere Themen, weil es ist auch generationsbedingt. Also unsere Generation hat andere Themen wie jetzt, ich sag mal, die Generation unserer Eltern, also der Boomer. Und deswegen den Künstlern, wie du sagst, das ist auch etwas, wo wir auch sagen, im Programm wird es Änderungen geben oder nicht. Ich meine, unsere Galerie ist committed zu dem Roster an Künstlern, das wir haben. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Und da waren wir auch immer wieder so, wo man sagt, okay, nur weil es jetzt hier ein Generationswechsel ist, heißt das nicht, dass wir das ganze Programm austauschen, sondern das ist ja nach wie vor, du hast ja Beziehungen, die über 15, 20 Jahre gehen, auch schon bevor es die Galerie gab. Und das kann man nicht einfach so auch rauswischen oder wegstreichen, nur weil es jetzt da einen Wechsel gibt. Also, weil das ist das, was ich meinte, wenn du jetzt ein Pflegeheim übernimmst, dann hast du natürlich auch das Personal und so weiter, das du übernimmst, aber vertraglich ist das immer nur bis mindestens ein Jahr und danach musst du es nicht mehr weiter beschäftigen, du könntest es in Anführungsstrichen austauschen. In der Galerie, da geht sowas nicht, weil die Beziehungen, das ist viel zu persönlich.
Du hast gesagt, jede Generation hat ihre eigenen Fragen oder Themen. Und da würde ich noch mal kurz tiefer eintauchen. Gibt ja schon so den Vorwurf einer jüngeren Generation, teilweise noch jünger als du es jetzt bist, an eine Generation, die teilweise dann noch älter ist als ich, dass sozusagen die Zukunft zerstört worden sei. Ne? Und bestimmte Sachen, die wir noch so erlebt haben, Globalisierung, weltweites Reisen, Konsumlevel und so in Zukunft nicht mehr tragfähig sei. Und die Kunstwelt oder besonders der Kunstmarkt ist ja wie so das Hyper-Hyper dieser Globalisierung, ja, also Messen, Miami, Hongkong, schieß mich tot, da Sachen für 3 Tage von A nach B karren, Champagnerkorken knallen lassen, Bombenumsätze oder Riesenumsätze einfahren, Wahnsinnsgewinn spannen und auch KünstlerInnen können sozusagen als Kapitalistin per se mit einer Idee einen Mehrwert generieren, der völlig unabhängig ist vom Ausgangsmaterial. Ja, also du kannst ja versuchen, einen Windhauch, ja, oder eine abgestandene Atemluft für wahnsinnig viel Geld zu verkaufen und dem einen oder anderen gelingt es ja auch. Ist da so deine Haltung, okay, diese Party, die will ich jetzt noch sozusagen zu Ende feiern, solange es geht, so wie die Autoindustrie noch versucht, Verbrenner zu bauen, solange es geht? Oder bist du so jemand, der sagt, nein, wir müssen auch so eine nachhaltige Form des Kunstmarktes entwickeln, wir müssen das neu und anders denken, oder bist du jemand, der sagt, ich mache beides, ja, weil das eine finanziert das andere, oder ich, also das würde mich interessieren, sozusagen als junger Mensch, der auf diesen, in Anführungszeichen, Wahnsinn guckt, der total faszinierend ist, der abgefahren ist, aber wo zumindest ich so das Gefühl habe, der hat auch eine hohe Zeitprägung, die jetzt eher in die Vergangenheit als in die Zukunft weist, wie der damit umgeht und was er da so für Visionen hat.
Also ich glaube, wenn man sich den Kunstmarkt historisch anguckt, dann hat er sich seit seiner Gründung eigentlich nie wirklich geändert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, früher war es, sag ich mal, eigentlich ausschließlich Handel. Heute ist alles kommissionsbasiert. Das war so die einzige Änderung gefühlt. Und ansonsten ist das Konzept immer gleich geblieben. Wie du sagst, mit den Messen, die Umsätze, die Champagnerkorken und. Und es ist einfach sehr verschwenderisch. Weil mit dem Verständnis, das man heute hat, ist es einfach nicht nachhaltig. Und da sind Fred und ich jetzt auch dann, wo wir sagen, weißt du, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit diesem Wechsel auch in die Zukunft zu gehen, also auch ein neues Modell zu finden, das zukunftsfähig ist, weil wir sind auch der Meinung, dass es einfach in dieser Geschwindigkeit und mit diesem ganzen, alles, was so drumherum kommt, es ist einfach nicht nachhaltig. Wir haben es letztes Jahr gesehen, da haben wir echt extrem viele Messen gemacht und einfach das Shipping und so weiter, das ist alles nicht mehr, das wird immer teurer und teurer. Gerade durch Covid sind diese Shippings, ist es so explodiert. Was früher 2.000, 3.000 gekostet hat, kostet dich heute mindestens 10.000 und plötzlich ist das bei so einem Booth, der 40.000, 50.000 kostet, nochmal 10 obendrauf. Ich meine, du musst ja gefühlt immer das Doppelte verdienen. Da sind noch nicht mal Personalkosten mit drin. Und das kann einfach das kann nicht mehr funktionieren, einfach aus dem Grund, wenn man sich die ganzen UBS-Reports anguckt, dann ist ja immer so die Spitze des Eisbergs. Ne? Das sind also die Blue Chips und da geht das meiste Geld hin. Und da wurde jetzt eine Spitze abgetragen und ist aber nicht verloren gegangen, sondern die hat sich vor allen Dingen auf die junge, also Hyper- oder Ultra-Emerging Artists verteilt. Sprich, die Sammler geben schon das Geld aus, auch in dem Volumen, aber nicht mehr für also einzelne Werke, sondern eben verteilt, vor allen Dingen in jüngere Kunst. Und diese jüngere Kunst hat natürlich einen niedrigeren Preis. Sprich, du kannst diese Modelle so gar nicht mehr auf der Messe fahren, weil dann müsstest du ja, ich sag mal, wenn du jetzt eine Art Basel machst, Übersee in Hongkong, dann müsstest du von einem Künstler, wo die Arbeiten zwischen 5.000 und 10.000 kosten, müsstest du ja 20 Arbeiten und mehr verkaufen in den paar Tagen. Das ist bestimmt möglich, aber das ist halt straffer, als wie wenn du, ich sag mal, nur 10 Bilder mitnimmst, wovon du weißt, wenn ich eins verkaufe, dann bin ich eben. Also das sehen wir auch und das sagen wir auch, da haben wir jetzt halt die Möglichkeit. Und zum einen hast du natürlich auch, wo wir sagen, ich würde das Galeriemodell, so wie es aktuell ist, auch nicht weiterfahren wollen, weil du bist da echt immer am Limit und du kannst heute vor allen Dingen digital, kannst du so viel abfangen. Wir haben es ja bei uns auch in der Galerie, die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte der Anfragen, es kommt alles digital rein. Der Nachteil ist, du weißt halt nicht, wer das ist, aber das sind halt die neuen Herausforderungen. Du musst dich dem stellen, du musst dann irgendwie die Follow-ups kriegen, du musst dann irgendwie an die Leute rankommen und da versuchen, eine Beziehung aufzubauen. Aber ich sag mal, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, wo vernetzt sein, das ist gar keine Variable mehr, weil wenn ich auf Instagram bin ich eh mit jedem vernetzt. Ich kann jeden jederzeit antexten und die schreiben zurück und du brauchst einfach nur einen Aufhänger. So, hey, ich habe gesehen, du hast gerade da eine Ausstellung, ich kenne die, das sind Freunde von mir, finde ich mega cool und sofort bist du. Sowas wäre früher undenkbar gewesen. Und sowas muss man halt mehr und mehr nutzen. Und das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Aber das machen Galerien, machen sie. Aber wenn du anguckst, wie andere in der Tech-Branche zum Beispiel, wie die mit ihren Kunden, also was die für Daten sammeln zum Beispiel oder wie die, was die für Datenauswertung haben, das haben Galerien gar nicht. zum einen ist es auch sehr intransparent natürlich, aber zum anderen, ich sag mal, wenn du heute eine Modemarke hast, große Häuser, die haben ja ihre Daten, die gehören dazu noch einer größeren Gruppe, die teilen sich untereinander irgendwo die Daten aus, da weiß jeder ungefähr, was kaufen die einen, was kaufen die anderen, das weiß ich gar nicht. Wenn ich einen Künstler habe, der nicht bei einer anderen Galerie ausstellt, dann weiß ich gar nicht, wie verkaufen die, an wen verkaufen die, was sind so die Umsätze, das weiß ich alles gar nicht. Und das musst du dir halt selber arbeiten. Aber zum einen will man ja Intransparenz im Markt, zum anderen ja auch, also streitet man sich immer so ein bisschen. Aber da sind wir halt, wo wir sagen, da musst du eigentlich ran.
Vielleicht kannst du noch konkreter werden oder nochmal ein Beispiel geben, weil ich mir vorstellen kann, dass das ist ja wirklich wahrscheinlich ein Kernthema auch des Wechsels. Wenn ihr, was du gerade beschrieben hast, kommt ja, wie du schon sagtest, aus diesem Tech-Unternehmen und sehr radikale Methoden, alles messbar und alles quantifizierbar zu machen. Vielleicht hast du nochmal ein Beispiel, wie oder einfach für eine Sache, die jetzt konkret vielleicht schon umgesetzt habt oder umsetzt und vor allem dann auch, wie reagiert Alfred darauf, wie reagieren die KünstlerInnen und wie reagieren die SammlerInnen oder kriegen die das überhaupt mit? So ein Beispiel?
Also ich sag mal jetzt so dieser Transformationsprozess, wir ändern ja auch gerade bei uns intern die Systeme, also auch unsere Datenbank und so weiter, Website, das wird alles umgestellt. Das kriegen die Leute erstmal alles gar nicht mit, auch die unsere Künstler und Künstlerinnen kriegen das nicht mit, weil das ja alles im Hintergrund abläuft und hinterher sieht das ja genau gleich aus wie vorher. Also von der Bedienung her wird das genau gleich bleiben, nur sage ich mal, wenn wir jetzt dann Profile haben, bei denen man sich anmelden kann, wie König zum Beispiel hat das ja auch, du siehst die Preise erstmal nicht, wenn du aber das Profil hast und nicht anmeldest, dann siehst du Preise und, also oder Auktionshäuser, ich glaube Van Hamm war das, wenn du da angemeldet bist und mal so ein Werk anklickst, dann sagen die da schon in etwa, was so ein Shipping kostet. Also da wird schon ein bisschen mehr Transparenz gemacht, aber ich finde jetzt auch vor allen Dingen auch weniger auf Datenseite, aber mehr so vom Geschäftsmodell her, da sind auch noch viele, viele Möglichkeiten drin. Ich sag mal, empfohlen von Hierarchien geredet, wo es halt den eigenen Galerist oder die Galeristin gab und weißt du, das ist sie alleine, sie ist die Brand und heute versucht man das alles so ein bisschen die Hierarchien flacher zu gestalten, aber trotzdem brauchst du, wenn man jetzt zum Beispiel Influencer nimmt, die stehen ja auch immer für gewisse Dinge und daran kann man sie messen. Jetzt hat man natürlich manche Galeristen oder Galeristinnen, die stehen auch für zum Beispiel Erfolg oder dass sie junge Künstler entwickeln und so weiter. Da sagt man natürlich auch, wenn dann mich das als Sammler anspricht, da gehe ich hin. Aber das ist, ich sag mal, das ist nicht wirklich dieses Branding oder dieses Marketing. Du kannst ja, auch weil wir von Monopol vorhin gesprochen haben, in der Kunstwelt ist es so, du sagst, okay, ich brauche gute Presse. Die müssen dann schreiben und dann kriegst du die Aufmerksamkeit und dann werden da gute Artikel geschrieben und das bringt dich ja auch wieder weiter als Künstler, als Künstlerin, aber auch als Galerie. Und da sage ich halt auch, weißt du, das ist immer, wenn man jetzt Monopol nimmt, das ist ja für Kunstmarkt, sage ich mal, da hast du vorgefiltertes Publikum, das ist super. Aber ich bin durchaus auch gewillt, wo ich sage, weißt du, ich mache lieber dann, wo ich mit Influencer oder Influencerinnen eine Kampagne starte, dass ich die einlade und sage, komm, wir promoten jetzt mal so eine Show, wie ihr, wenn ihr so ein Event habt zum Beispiel, wie so ein Happening. Und das machen wir mal mit einer Ausstellung. Und dann machen die auch Wochen, Monate vorher auch immer so ein bisschen dieses, weißt du, so, oh, ich muss euch was erzählen, ich habe hier was ganz Besonderes, aber darf ich nicht drüber reden und. Und dann machst du das Event dazu. Also man hat das ja ganz oft, wenn Kinofilme irgendwelche Produkte, genau, neu gelauncht werden, dann machen die das ja auch so, wo sie diesen Hype halt kreieren. Dann sage ich auch, weißt du, das ist auch durchaus etwas, was man mal probieren kann. Weil ansonsten, ich meine, die Presse, das kostet ja auch alles Geld. Die müssen ja auch bezahlt werden. Kuratoren müssen auch bezahlt werden. Sie sind wichtig. Aber ich sage auch, wenn man das, ich sage jetzt mal gefühlt, 100 Jahre so gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es auch in Zukunft so sein muss. Und wir wachsen halt mit diesen sozialen Medien auf und sehen ja, wie solche, also was Influencer für so eine Auswirkung haben, also auch gerade auf die Jüngeren. Und die Jüngeren ist ja eigentlich, wir wollen ja, aber wir sprechen ja von Galerie von morgen, aber wir brauchen ja auch die Sammler von morgen. Und ich weiß nicht, was die Jugend von morgen kauft. Ich weiß, was meine Generation, was sie so für Interessen haben. Und das kann man versuchen zu entwickeln, aber du hast ja nie eine Glaskugel, das sage ich auch. Da mache ich doch lieber sowas, wo ich weiß, die haben ein vorgefiltertes Publikum, du musst ja die richtigen raussuchen, die zu dir passen und dann probierst du es einfach mal. Und das sind so Sachen, wo ich sage, why not?
Wenn du in 2 oder 3 oder sozusagen in wenn du mal mittelfristig diesen Plan vollendet siehst, wo ist der Zeitpunkt, wo du sagen würdest, es ist gescheitert? Und wo ist sozusagen der, also gib uns quasi diese zwei Perspektiven. Was passiert, wenn es, du hast gesagt, das ist ein, also mehr oder weniger noch ein Fragezeichen. Und was sind die zwei Szenarien, wenn es läuft und wenn es nicht läuft? So jetzt mal quasi visionär in drei Sätzen.
Also ich glaube, wenn es läuft, dann wird man den Namen vielleicht öfter lesen. Und wenn es nicht läuft, dann wird man nie wieder was von uns hören. Also da gibt es nur do or die, sage ich mal. Wir wissen es nicht. Also wie gesagt, wir können uns nur den Herausforderungen von morgen stellen. Und wenn es klappt, dann wird die Galerie, so wie sie heute dasteht, auf jeden Fall in Zukunft noch existieren. Aber mit einem anderen Geschäftsmodell. Also wir werden andere Wege damit gegangen. Ich meine, das mit den Influencern war jetzt ein Beispiel. Aber vielleicht ist das etwas, wo man sagt, das muss man mehr ausbauen. Auch mit Social Media, dass man mehr Collabs macht, auch mit Brands zum Beispiel. Die ganz Großen machen es. Hier Perrotin mit Pharrell Williams, diese Femme-Ausstellung. Das sind immer tolle Überschneidungen, weil gerade im Fashion-Bereich, da kommt die Kunst immer wieder rein, aber nie so wirklich an. Und vielleicht sind das so Sachen, wo man sagt, da muss man wirklich mehr rein, bis man den Markt durchdrungen hat. Das sind so Sachen, das werden wir probieren. Und wenn es dann klappt, dann klappt's. Und wenn es nicht klappt, dann ich kann leider nicht mehr dazu sagen, weil ja, ich habe leider nicht, ich kann nicht die Zukunft vorhersehen, aber wir können uns nur dem stellen, das müssen wir auch, weil du siehst ja auch mit Bloom oder hier auch Venus Over Manhattan, das geht nach und nach zu, weil die sagen, zum einen wollen sie es nicht mehr, weil der Markt einfach auch nicht mehr nachhaltig für sie ist. Das ist alles zu schnelllebig und das ist ja, wir sehen das ja auch. Manche, die switchen jetzt sogar statt 6 bis 8 Wochen Ausstellung alle 4 Wochen, weil du kriegst auch keine Leute mehr rein, in die nur noch zu Eröffnungen, aber nicht währenddessen. Da kannst du auch alle 4 Wochen eigentlich eine neue Ausstellung machen, weil dann kriegst du wieder Leute rein, da ist Durchlauf, aber das kostet auch wieder mehr. Und das sind so Sachen, da versucht man immer mit denselben Mechaniken den ändernden Markt quasi entgegenzuwirken. Und da bin ich halt so, warum muss es immer mit bekannten Methoden sein? Für mich ist es so, ich gucke gerne immer außerhalb meiner Bubble. Ich gucke, wie machen andere das? Und vor allen Dingen auch erfolgreich. Und dann sage ich, okay, ich gucke mir das ab. Ich muss das für mich abwandeln und ich kann es nur probieren.
Jetzt war ich selber noch nie oder nicht so oft in so einem Backoffice von einer Galerie. Aber was du vorhin beschrieben hast, vom Backoffice der Galerie hatte für mich sowas Romantisches. Du hast gesagt, so ein anderer Vibe, aber ich stelle mir da irgendwie so eine Stimmung vor, die ist irgendwie so mit Kunst und da stehen noch so noch andere Bilder rum und also fast so ein romantisches Bild. Und dann höre ich dir zu und dann höre ich irgendwie so lauter moderne Marketingbegriffe und ich also vergleiche irgendwie mit der Mode und Influencer und Social Media. Also was überhaupt für mich gar nicht zu dem passt, was du am Anfang erzählt hast mit, du kamst da rein, da war diese andere Atmosphäre und du hast gesagt, okay, hier will ich arbeiten. Wie kriegst du diese beiden Welten sozusagen zusammen? Ja, ich kann mir auch vorstellen, Teil der Welt ist diese Auseinandersetzung mit Kunst, mit künstlerischem Arbeiten, mit dieser, du hast am Anfang auch davon gesprochen, dass du sozusagen von kreativen Ausdrucksformen fasziniert bist, von dem, dass man da das Denken sehen kann und gleichzeitig redest du so ganz hart über, was weiß ich, man muss mal Leute reinbekommen und alle 4 Wochen eine Ausstellung und so viel kostet Shipping, also so töp, 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 ja, so wie kommt das zusammen? Sind das Pole, sind das Widersprüche, die in dir kämpfen oder erlebt nur ich das so und für dich ist das ein ganz natürliches Kontinuum?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Ding und Yang. By the way, ich lade dich herzlich mal ein, auch dich, dass jemand zu uns ins Backoffice kommt, aber auch generell mal in die Galerie, dann seht ihr das. Ich finde, es ist nach wie vor ein romantischer Ort, weil man, du hast zum einen eine Ausstellung, egal jetzt ob Gruppe oder Solo, dass du das zu einem gewissen Thema oder neue Werke von der Künstlerin oder dem Künstler und im Office bei uns ist es halt ein bisschen gemischt. Also da zeigen wir Skulpturen, Malerei, Videoarbeiten, einfach von allem was. Das gerade, wenn wir eben Sammler durchführen, dass wir auch sagen können, was wir noch alles im Programm haben, was wir auch Neues zeigen können oder was es demnächst geben wird. Da haben wir so eine kleine Sneak Peek auch dann für von einem Werk von der neuen Ausstellung. Also wo wir auch immer wieder uns auch so ausprobieren und sagen, Mensch, was kommt denn gut an und nicht? Und das ist dann wieder, da kommt dann wieder der harte Teil sozusagen, also die romantische Idee und dann die harten Fakten dazu, weil am Ende vom Tag, so schön das Geschäft auch ist, es ist auch ein Geschäft und ich sag mal, in aller Romantik, und ich liebe auch, dass so, gestern waren wir bei einer Künstlerin von uns, bei Franziska Klotz im Studio, und dann haben wir da so auf der Couch gesessen und uns die neuen Arbeiten angeguckt, die jetzt in der Ausstellung ins Museum nach Dresden gehen, und da haben wir einfach auch nur 10, 15 Minuten lang einfach nur die Bilder angeguckt und sie wirken lassen. Und das sind so diese schönen Momente, das haben wir auch manchmal im Büro, aber ganz oft bei den Künstlern oder Künstlerinnen im Atelier. Und aber wenn du dann natürlich im Geschäft bist, dann ist das, sage ich mal, gehört das mit dazu. Wenn du die Rechnung nicht zahlen kannst, dann ist es halt leider vorbei. Und auch so sehr wir auch die Künstler immer unterstützen wollen und es auch tun, müssen wir am Ende dann doch gucken, dass es mit den Zahlen stimmt. Und das ist halt immer so ein bisschen die harte Realität zur schönen Welt.
Wir fragen zum Ende unseres Podcastes, weil er ja Fantasiemuskel heißt, alle immer, wie sie ihren Fantasiemuskel trainieren. Ich würde die Frage bei dir, wenn es für dich okay ist, gerne ein bisschen variieren, weil das, was ich faszinierend finde und was, glaube ich, viele Menschen ähnlich, wahrscheinlich vor einer ähnlichen Herausforderung stehen, die unternehmerisch handeln wollen, ist, wie man auf der einen Seite das hat, wo die Liebe sozusagen hingeht, ne, die eine Seite vom Yin und Yang, und dann die andere, wo du ja auch so schön trocken sagst, naja, am Ende müssen die Rechnungen bezahlt werden und im Idealfall auch noch dabei was übrig bleiben, ne? Und wie man sozusagen dieses Spagat schafft zwischen Wunsch, Ideal, Traumwelt und trockener Realität, wie man sozusagen das aushält. Ich nenne es jetzt mal den Spagatmuskel als Spezialform des Fantasiemuskels. Also wie, glaubst du, kann man trainieren, üben, lernen, stärken, dass man dieses Yin und Yang als positive Spannung erlebt und diesen Spagat nicht als Qual empfindet?
Das ist eine echt spannende Frage. Das habe ich mich nie gefragt, ehrlich gesagt, weil für mich war diese Welt halt immer so, und ich glaube, man muss immer offen sein und darf sich nicht vor irgendetwas verschließen und muss auch Wahrheiten erkennen, aber auch nicht zu viel von einem, was man so persönlich empfindet und fühlt, auf anderes reflektieren. Also das andere ist das andere und das Ich bin ich. Und das koexistiert zusammen, so wie das Galeriegeschäft mit der romantischen Idee zusammen koexistiert. Und ich glaube, man darf sich da nicht immer von Ideale oder von entweder oder fressen lassen, sondern es ist ein Und. Es gibt das und es gibt das andere und nicht das eine oder das andere. Es ist nicht romantisch oder halt knallhartes Business. Es ist halt Business und es ist viel Romantik.
Max, ich weiß jetzt viel besser, wie die Galerie von morgen aussieht, und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen auch. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.